Der Anfang von unten. Matthäus 4, 18, 11, 4 bis 5. Als nun Jesus am Galiläischen Meer entlang ging, sah er zwei Brüder, Simon, der Petrus genannt wird, und Andreas, seinen Bruder, die warfen ihre Netze ins Meer, denn sie waren Fischer. Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Geht hin und sagt Johannes wieder, was ihr hört und seht. Blinde sehen und Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören, Tote stehen auf und Armen wird das Evangelium gepredigt. Und 1. Korinther 1, 26 bis 31. Seht doch, liebe Brüder, auf eure Berufung. Nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Angesehene sind berufen, sondern was töricht ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er die Weisen zu Schanden mache. Und was schwach ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er zu Schanden mache, was stark ist. Und das Geringe von der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt, das, was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist. Damit sich kein Mensch vor Gott rühme. Durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht ist zur Weisheit und zur Gerechtigkeit und zur Heiligung und zur Erlösung, damit, wie geschrieben steht, wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Friedrich Nietzsche beschreibt einmal den Sonnenuntergang an einem See mit den Worten: Da rudere der ärmste Fischer noch mit goldenen Rudern. Seitdem unser Meister aus den Fischern vom See Genezareth seine ersten Jünger sich geholt hat und seitdem dieser Beruf so sehr ausgestorben ist, dass man bald keine eigentlichen Berufsfischer mehr kennt, hat der Fischerberuf in den Augen der Christenheit eine ganz besondere Weihe bekommen. Und es gibt, liebe Christen, die können sich einen Fischer nur mit einem Heiligenschein denken, als ruderte er gleichsam mit goldenen Rudern. Der Fischer, so wie du ihn aus der Nähe siehst, ist ein geplagter Mann. Er ist's nicht nur heute, er war's immer und überall. Seine Arbeit, da wo sie Existenz sein soll und nicht bloße Liebhaberei, gehört zu den schlimmsten Saisonberufen. Der Fischer muss hungern können und auch seine Frau und seine Kinder. Manchmal haben sie etwas zu beißen und manchmal nichts. Wohl ihnen, wenn sie neben der Fischerei, wie das heute mehr und mehr üblich wird, Landwirtschaft treiben. Das Glück, auf das beim Fischen ähnlich wie beim Jagen viel ankommt, ist ein gar unsicherer Baugrund für eine Familienexistenz. Ich weiß von einer Frau, die jahrelang gezittert hat, wenn der Zeitpunkt wieder kam, da es sich darum handelte, dass ihr Mann das Patent wieder für ein Jahr kaufen sollte. Wie viel hätte sie darum gegeben, wenn er sich vom treulosen See völlig der zuverlässigeren Scholle zugewandt hätte? Der Fischer und die Armut und der Fischer, sie gehören darum zusammen. So ist auch der arme Fischer eine immer wiederkehrende Figur in vielen Geschichten. Hier wird das Reichwerden beständig vorgespiegelt und beständig verhindert. Fischers Armut erreicht ihren Höhepunkt, wenn ihm der See die Netze zerreißt, denn dann hat er nichts mehr. Jeder Konkursbeamter hat die Weisung, dem Schuhmacher oder Zimmermann wenigstens sein Werkzeug zu lassen bei der fruchtlosen Pfändung. Der Gantbeamte hat Erbarmen, der See hat keins. Er kann alles nehmen, gut und leben. Zweierlei muss der Fischer können. Einmal warten. Stundenlang, tagelang, nächtelang, Monate und Sommerlang warten. Wer nicht geduldig ist, eignet sich nicht. Aber nicht nur warten muss er können, sondern auch das Gegenteil, handeln und zugreifen, wenn die Stunde, die Minute, die Sekunde oder gar der Bruchteil einer Sekunde es gebietet. Hemmungen kann einer nicht brauchen. Da kann es heißen, jetzt oder nie. Dann gilt es den Einsatz aller Kraft und blitzschnelle Entschlossenheit. Es ist das Wesen des Jagd- und Fischerglücks, dass es auf niemanden wartet. Das Seltsamste an diesem Beruf aber besteht darin, dass man trotz seiner Kärglichkeit und Unsicherheit sich nur sehr schwer von ihm trennt. Ich weiß von einem, der mit seiner Familie hungerte. Schließlich gelang es den Angehörigen der Frau, ihn vom See und seinem Beruf zu trennen und ihm anderwärts ein Auskommen zu verschaffen. Nach Jahresfrist stand der Mann mit seiner Familie wieder da. Als einzigen Grund zur Umkehr gab er an, Heimweh. Heimweh nach dem See und nach den lockenden Schätzen der Tiefe. Man kann diesem Beruf verfallen wie einer Leidenschaft. Es gehört zu seinem Wesen, dass er einem zur Sucht wird und ins Blut übergeht. So ungefähr sehen unvergoldete, das heißt wirkliche Berufsfischer aus. Auf der Stufenleiter der bürgerlichen Berufe steht dieser jedenfalls zusammen mit dem Jägerberuf zu unterst. Vom unmaßgeblichen Standort der Kultur aus gesehen, können sie jedenfalls nicht viel, jene Fischer vom See Genezareth. Sie können weder lesen noch schreiben, aber sie können arm sein. Sie können hungern, sie können warten, sie können sich einsetzen, sie sind nur Fischer, aber was sie sind, sind sie ganz. Und den Fischern vom See gilt unseres Meisters erster Besuch. Wenn Jesus anfängt, dann fängt er unten zu unterst an bei den Fischern. Aus ihrer Mitte holt er sich seine ersten, sozusagen bedeutsamsten Jünger. Da, wo die leibliche und geistliche Armut wohnt, kann die göttliche Herrlichkeit offenbart werden. Und wo menschliche Gebrechlichkeiten und Gebundenheiten groß sind, da erscheint der Erlöser. Jesu Anfang von unten ist bedeutsam für die Kirche. Der Missionsmann Johannes Warneck legt in seinem Buche über Paulus und die Heidenmission seinen Finger eindrücklich auf die Tatsache, dass auch der Apostel Paulus unten anfing. Dass er nicht zu den Weisen und Klugen ging, die das Zeug gehabt hätten zu geistvollen Religionsgesprächen, sondern zu den Kleinen und Geringen, die dafür dem Reich Gottes offener gegenüberstanden. Er weist darauf hin, dass jeder Geistesblitz, der nur gleichsam die Spitzen der Menschenpyramide vergoldet, und dass jede Religion und Missionsarbeit, die nicht unten anfängt und den tragenden Massen zur Kraft wird, unwirksam bleiben muss. Der Kraftstrom, der eine Pflanze aufbaue, ströme von unten nach oben, dies Wachstumsgesetz gelte auch im Reiche Gottes. Erst als die Reformation unten anfing und das breite Volk ergriff, wurde sie Reformation. Erst wenn Christus in Indien bei den 60 Millionen Kastenloser einzieht, wird auch das Leben in der Kirche Indiens machtvoll einziehen. Und ziehen wir die Linie aus bis zu uns, das ist heute die große Not der Kirche, dass sie nicht nur keine Kirche der Unteren ist, sondern den Nöten des arbeitenden Volkes weithin noch wie Lots Weib nach der Erstarrung gegenübersteht. Der Industriearbeiter steht draußen. Der Mittel- und Kleinbauernstand hat seinen Fuß auf der Schwelle, um auch zu gehen. Aber Jesus geht zu den Fischern. Nicht, weil sie besondere Ausbünde von Tugendmenschen sind. Sie können arm sein und hungern, warten und sich einsetzen, mehr Nöte als Tugenden. Jene natürlichen Eigenschaften aber, die sich in ihrem harten Kampf ums Dasein herausgebildet haben, weiß der Meister zu schätzen. Das hören wir aus dem seltsamen Wort Menschenfischer. Fischer, oh ja, Fischer sollen sie auch künftighin bleiben. Hier ist brauchbares Holz. Es klingt fast wie ein Kompliment, dieses Menschenfischer, als wollte ihnen Jesus auf die Achseln klopfen und sagen, wartet nur. Wir wollen auch hinausfahren in den Sturm. Wir wollen auch arm sein miteinander. Wir wollen auch warten, noch ganz anders warten. Wir wollen auch entschlossen uns einsetzen, wenn es gilt, noch ganz anders. Es soll euch auch in Fleisch und Blut übergehen, und was ihr sein werdet, das werdet ihr ganz sein, Menschenfischer.